SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bein. Hallo. Was passiert mit den Minijobs in Deutschland? Die Rentenkommission der Bundesregierung hat vorgeschlagen, sie in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. Das Besondere ist bisher ja, dass Minijobber keine Steuern und Sozialabgaben zahlen müssen. Und genau das soll sich künftig ändern. Noch ist das aber nicht endgültig beschlossen und die Diskussionen über das Thema sind auch in dieser Woche weitergegangen. Denn es betrifft natürlich auch sehr viele Menschen. In Baden-Württemberg haben mehr als 1,2 Millionen Menschen einen sogenannten Minijob. In Rheinland-Pfalz sind es gut 400.000. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat bei Unternehmen und Minijobber nachgefragt, was sie von den Reformplänen halten.
Die Wohnscheune liegt im Herzen der Innenstadt von Ingelheim. In dem Laden von Inhaber Jens Zeller gibt es Bekleidung, Deko und Feinkost, bunt zusammengewürfelt und dicht nebeneinander gestapelt. Ohne Minijobber, meint Jens Zeller, könne er den Laden kaum aufrechterhalten.
Die Minijobber bei uns im Unternehmen sind der wichtigste Bestandteil, weil die sorgen für die notwendige Flexibilität, um Stoßzeiten, um Krankheitsfälle zu kompensieren. Die sind motiviert und flexibel einsetzbar. Von Anfang an war ich mit meinem Unternehmen auf Minijobber angewiesen.
Neben der Wohnscheune in Ingelheim betreibt er 3 weitere Läden in der Region. Von seinen 24 Mitarbeitenden sind 19 als Minijobber beschäftigt.
Besonders viele Mitarbeiter brauchen wir im Weihnachtsgeschäft, was dann im Frühjahr wieder abschwächt, worauf wir dann auch auf eine Festanstellung verzichten und eher auf Minijobber zugreifen.
Eine Win-Win-Situation, denn auch Mitarbeiterin Judy profitiert von dem Modell. Die 68-Jährige kann sich in der Wohnscheune steuer- und abgabenfrei noch etwas zur Rente hinzuverdienen.
Der ist für mich sehr wichtig, weil ich komme raus, ich habe trotzdem soziale Kontakte. Es macht einfach Spaß.
Von der geplanten Reform hält sie deshalb nur wenig. Und auch ihr Chef Jens Zeller warnt vor einer Abschaffung der Minijobs.
Wenn da noch Abzüge hinzukommen, für welchen Stundenlohn soll denn da noch jemand arbeiten? Es lohnt sich dann für viele nicht mehr, die dann sagen, tut mir leid, den Minijob kann ich nicht mehr machen. Sollte das wirklich in Kraft treten, werden wir das im Zweifel auf die Produkte umlegen müssen. Und am Ende wird alles wieder teurer. Und ich befürchte, dass das viele Unternehmer die Existenz kosten wird.
Ganz ähnlich sieht es auch Maximilian Fritz, Betriebsleiter vom Restaurant Englers, nur ein Fußmarsch entfernt von der Wohnscheune. Bei ihm werden zum 7-köpfigen Stammpersonal überwiegend Schüler und Studenten als Minijobber am Wochenende beschäftigt.
Für uns ist das überlebenswichtig, dass wir diese Minijobber haben, weil wir in der Gastronomie diese sogenannten Stoßzeiten haben, wo extrem viel Arbeit anfällt und dann aber auch wieder die Arbeit weg ist, weshalb sich Vollzeitangestellte nicht ganz so lohnen, weil man nicht die Arbeit über den Tag verteilt hat. Wenn man dann das Ganze durch Festangestellte ersetzen muss, wird sich das in der Preispolitik natürlich auch auswirken. Demnach wird der Gast mehr zahlen, wird weniger kommen, das Restaurant wird leerer und es ist einfach sehr schwer dann.
Deshalb hoffen viele Firmen und Betroffene, dass die Minijobs in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben. Darauf setzt auch Minijobberin Judy.
Das ist kein sehr guter, durchdachter Vorschlag. Der Einzige, der sich darüber freut, ist das Finanzamt. Ich habe ja gar nichts davon.
Ein Beitrag von Wolfgang Brauer. Seit über eine mögliche Abschaffung der Minijobs diskutiert wird, ist die Verunsicherung groß. Fast 7 Millionen Menschen in Deutschland fragen sich, ob sich der Aufwand noch lohnt, wenn künftig Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen. Gastronomie und Handel schlagen Alarm aus Sorge, dass ihnen die Aushilfskräfte ausgehen. Professor Enzo Weber ist Arbeitsmarktexperte vom IAB in Nürnberg und ihn habe ich gefragt, halten Sie es für richtig, Minijobs in ihrer bisherigen Form abzuschaffen?
Diese Minijob-Regelung, dass die wirklich für den Arbeitnehmer komplett steuer- und abgabenfrei sind, das wurde mal eingeführt zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, als man einfach alles tun wollte, um irgendwie Bewegung in den Arbeitsmarkt reinzubringen. Aber mittlerweile sieht man, über diese Brücke dann wirklich in reguläre Beschäftigung weiterzugehen, da läuft leider kaum jemand. Stattdessen stellen die Minijobs eine Hürde in den Weg, nämlich bei 603 Euro beginnt die Steuer- und Abgabenpflicht. Da wollen die Leute dann nicht rüber, dann bleiben sie in den kleinen Jobs hängen. Und gerade verheiratete Frauen vergeben sich da richtig viel an beruflicher Entwicklung, die wir eigentlich bräuchten. Von daher ja, diese Regelung, die ist nicht mehr zeitgemäß.
Aber viele Unternehmen beschweren sich jetzt und sagen, wir brauchen aber die Minijobber, um flexibel zu sein. Also teilen Sie nicht deren Sorgen?
Also wenn man Unternehmer fragt, dann ist in der Tat Flexibilität und Einfachheit das, was sie dann an allererster Stelle nennen. Und da sollten wir dann schon mal überlegen, ob man sich an Minijobs nicht auch mal ein Beispiel nehmen müsste. Denn wenn Minijobs flexibel und einfach sind, heißt es dann andere Beschäftigung, ist kompliziert und unflexibel. Und wenn sie das ist, dann sollten wir nicht an so einer Minijob-Regelung festhalten, die einfach Menschen nur in kleinen Jobs hält und sagt, arbeite bitte so wenig wie möglich, dann bist du komplett stark begünstigt, sondern wir sollten einfach die übrige Beschäftigung auch mal vereinfachen und entbürokratisieren und flexibler machen. Das wäre dann ein wesentlich besserer Weg und wir sollten auch die wirklich Erwerbsanreize bei anderer Beschäftigung stärker machen, also nicht maximal den Zweitjob begünstigen oder einen kleinen Job, sondern dafür sorgen, dass die Steuersätze grundsätzlich bei kleinen Einkommen nicht mehr so stark und so schnell nach oben gehen, damit man wirklich den Anreiz hat, auch stärker in den Arbeitsmarkt zu gehen.
Jetzt haben Sie die Anreize schon angesprochen, die sind ja auch Ziel dieser Reform, auch um langfristig höhere Rentenansprüche zu erwerben. Aber ist das wirklich realistisch, weil viele Minijobber, zum Beispiel Frauen, die Sie auch schon angesprochen haben, können gar nicht mehr arbeiten?
Also man muss da verschiedene Register wirklich ziehen. Wir haben erhebliche Fehlanreize, also das Modell in einer Ehe Mann Vollzeit, Frau Minijob, das ist kurzfristig finanziell einfach schwer schlagbar, weil die komplette Ehegattenmitversicherung in der Krankenversicherung dann gratis ist, weil der Minijob komplett steuer- und abgabenfrei ist. Aber es ist auch sehr deutlich, dass dann Frauen eben wirklich dauerhaft die zweite Geige beruflich spielen. Und das ist etwas, das dürfen wir uns nicht mehr leisten. Wir verlieren über 15 Jahre aus Alterungsgründen 7 Millionen Arbeitskräfte. Und dieses Zuverdienstmodell, das ist auch eins, das den modernen Zeiten mit Gleichstellung einfach überhaupt nicht gerecht wird. Deswegen brauchen wir gute Anreize, um aus diesem Modell rauszukommen und sich nicht damit zufrieden zu geben. Und das müssen wir kombinieren, zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, die man gut mit dem eigenen Leben vereinbaren kann und mit einer sehr guten Unterstützung bei Kinderbetreuung und bei Pflege. Denn das sind Aufgaben, die ganz oft wirklich auch auf den Schultern der Frauen lasten.
Was bedeutet die Reform denn kurzfristig für Menschen, die auf die Minijobs angewiesen sind, etwa Alleinerziehende oder Studierende? Braucht es da aus Ihrer Sicht irgendeine Übergangsregelung oder Zuschüsse?
Also ganz viele Gruppen brauchen faktisch die Minijobs gar nicht. Studierende zum Beispiel brauchen sie nicht, denn Studierende zahlen ohnehin keine Steuern, denn die bleiben unter dem Einkommenssteuerfreibetrag. Der liegt bei über 1.000 Euro im Monat, da brauchen sie doch keine 603. Und Werkstudierende sind von der Krankenversicherung, von der Pflegeversicherung, von der Arbeitslosenversicherung ohnehin befreit. Die brauchen das nicht in einem Minijob. Also Studentenjobs wird weiter genauso geben wie bisher. Auch Rentner brauchen das nicht. Die kriegen jetzt die Aktivrente, 2.000 Euro sogar steuerfrei. Und Rentner sind dann von der Rentenversicherungsbeiträgen auch befreit. Auch die brauchen kein Minijob-Format. Aber gerade wenn man sich in einer Partnerschaft jetzt auf dieses Modell Vollzeit, Mann plus Minijob bei der Frau so eingestellt hat, dann wäre es wirklich fair, wenn man eine Übergangsregelung schafft, damit man aus dieser Konstellation rauskommt und wirklich die Zeit hat, auch an berufliche Weiterentwicklung, an das neue Modell zu denken und den Schritt weiterzugehen in den Arbeitsmarkt rein. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es lohnt sich.
Es gibt jetzt auch Befürchtungen, dass Arbeit in die Schattenwirtschaft abwandert, wenn dieser Sonderstatus vom Minijob wegfällt. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Also was wir schon beibehalten sollten, das ist eine Sonderregelung für Privathaushalte. Denn in Privathaushalten kann man Beschäftigung faktisch nicht kontrollieren. Da kann es eine Menge Schwarzarbeit geben. Und deswegen muss es sehr gute Anreize gerade für Privatleute geben, diese Jobs dann wirklich auch regulär anzumelden. Und das heißt auch, das muss auch sich steuerlich wirklich lohnen. Ansonsten würde man da in der Tat viel Schwarzarbeit sehen. Aber ansonsten ist es auch einfach so, dass Minijobs gerne als Strohpuppenjobs verwendet werden. Also man ist offiziell in einem Minijob. Immer wenn eine Kontrolle kommt, dann ist man halt gerade in den 7 Arbeitsstunden pro Woche, die vereinbart wurden. Und danach arbeitet man einfach Vollzeit lustig weiter, ohne dass es jemand merkt. Von daher sind Minijobs keineswegs das Allheilmittel gegen Schwarzarbeit.
Einschätzungen zu der geplanten Reform der Minijobs von Professor Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte beim IAB in Nürnberg. Wir kommen zu einem anderen Thema. Hängebrücken kennt man vor allem aus den Bergen. Sie führen Wanderer über tiefe Schluchten, bieten in der Regel spektakuläre Ausblicke und sind längst selbst zu Touristenattraktionen geworden. So auch in Rottweil, wo Ende April die Hängebrücke Neckarlein eröffnet wurde, die die historische Altstadt mit einem Gewerbegebiet verbindet. Gebaut wurde sie von der Eberhard-Gruppe aus dem schwäbischen Riedlingen, die in dem Bau von touristischen Hängebrücken ein wachsendes Geschäftsfeld sieht. Reporter Marcel Fehr berichtet.
Ein leichter Wind. Unter den Füßen schwingt Stahl. Projektleiter Roland Haag geht regelmäßig über die gut 600 Meter lange Brücke in Rottweil. Stolz macht ihn das noch immer.
Hier in Rottweil haben wir 10 Jahre Planungsphase gehabt und verschiedene Hürden nehmen müssen. Wenn man dann sowas geschaffen hat, dass wir Menschen in die Innenstadt bringen, Touristen in die Innenstadt bringen, das ist ein tolles Erlebnis.
Haag arbeitet für die Eberhard-Gruppe aus Riedlingen. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus dem Stahlbau. Heute baut sie auch touristische Hängebrücken. Die Kosten dafür trägt das Unternehmen und verlangt dafür Eintritt. Laut Geschäftsführer Günter Eberhard entwickelt sich die Sparte Hängebrückentourismus ziemlich gut.
Letztendlich war das, glaube ich, schon unternehmerisch eine gute Entscheidung, einfach, dass man auf mehrere Standbeine steht. Man hört ja immer wieder, da geht es der Wirtschaft nicht gut. Und wir sind da einfach unternehmerisch mutig auch. Gell?
Inzwischen hat das Unternehmen 3 Hängebrücken in Baden-Württemberg gebaut. Neben Rottweil auch in Bad Wildbad und eine in Todtnau. Projektleiter Roland Haag richtet den Blick bereits auf neue Standorte.
Baden-Württemberg ist ziemlich abgegrast. Wir haben da zwar noch einen Standort, wo vielleicht noch im Auge wäre, aber wir wollen jetzt ein Stück in Richtung Rheinland-Pfalz gehen.
Das nächste große Projekt könnte in Bobhard entstehen. Geplant ist eine rund 300 Meter lange Hängebrücke über das Ewigbachtal. Von hier aus sollen Besucher künftig weit über den Mittelrhein blicken können. Widerstand kommt unter anderem vom Restaurant-Eigentümer am Gedionseck, direkt am geplanten Brückeneinstieg. Eigentümer Christoph Winkler würde zwar von mehr Touristen profitieren, befürchtet aber vor allem mehr Autoverkehr.
Es wird immer so argumentiert, der Vorhabenträger, der baut uns hier eine Hängebrücke umsonst hin. Ja, das ist nicht so. Der baut die hin, damit er Geld verdient und nicht damit Bobhard Geld verdient. Bobhard wird belastet dadurch.
Denkmalschutz, Naturschutz oder die Sorge vor noch mehr Touristen. Solche Einwände haben bereits viele Projekte der Eberhard-Gruppe verzögert oder verhindert. Trotzdem wächst das Geschäft weiter.
Es gibt schon Visionen, auch im Ausland. Wir haben auch Standorte in Italien, wo wir sagen, da könnte was passieren. Aber das sind ganz andere Prozesse wie bei uns. Also da müssen wir nochmal uns auch stabilisieren.
Die größte Herausforderung bleibt die Zustimmung vor Ort. Denn bevor eine Hängebrücke gebaut werden kann, müssen oft erst andere Brücken entstehen. Zwischen Unternehmen, Politik, Behörden und den Menschen in der Region.
Ein Beitrag von Marcel Fehr.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unser Hörer Gernot schreibt, ich habe in einem Unternehmen als Laborant gearbeitet und nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses ein Arbeitszeugnis erhalten. Dort werden nicht nur meine Tätigkeiten aufgelistet, sondern auch, in welchen anderen Tätigkeitsbereichen ich eingearbeitet worden bin. Ist das üblich, dass Einarbeitungen zusammen mit den Tätigkeiten aufgelistet werden?
Beim Zeugnis gilt, es soll vollständig, wahr und wohlwollend sein. Und es soll die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten beschreiben. Wenn also nur dort steht Einarbeitung in, kann das missverständlich sein, wenn man das so verstehen kann, dass jemand noch nicht vollständig in diesem Bereich gearbeitet hat. Wenn Einarbeitungen also erwähnt werden, dann sollte klar sein, dass sie Teil der Tätigkeit waren und eine zusätzliche Aufgabe neben den Hauptaufgaben. Einarbeitung also ja, wenn sie für das Tätigkeitsbild relevant waren und positiv beschrieben werden, weil sie dann Vielseitigkeit, Lernbereitschaft und Übernahme von Verantwortung belegen. Wenn der Eindruck allerdings entsteht, jemand habe seine Tätigkeit nicht wirklich beherrscht, man hätte ihn also mal da einarbeiten lassen, mal da und das hätte nicht geklappt, dann kann eine Korrektur verlangt werden, weil es dann nicht mehr wohlwollend ist.
SWR 1 Arbeitsplatz. Schickt uns eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht an arbeitsplatz@swr1.de.
Und das war der SWR 1 Arbeitsplatz Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, also vielleicht bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.